Die Skulpturen und Bildwerke der Gotik waren wie ein Multifunktionstool für die Kirche, das Schweizer Taschenmesser sozusagen. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich finde die Skulpturen und Bildwerke der Gotik so spannend, weil sie eine klare Aufgabe hatten. Es gibt eigentlich drei Kategorien. Die Kathedralplastik. Sie erzählte bereits beim Eingang vom jüngsten Gericht, von Recht oder Unrecht. Das heißt, jeder Gläubige, der die Kirche betrat, befragte schon zuerst einmal sein Gewissen, ob er auch gesündigt habe oder fromm gewesen sei und ob er auch berechtigt sei, diese Kirche zu betreten. Dann gab es die Andachtsbilder, die oft sehr klein waren oder relativ klein und für die private Andacht in Seitenkapellen gedacht waren oder in privaten Hauskapellen von adeligen Menschen oder wichtigen Kirchenleuten. Sie waren wirklich für die persönliche Meditation gefragt und so waren sie auch gestaltet. Und die dritte große Gruppe, das waren die Wandelaltäre. Sie waren groß und prächtig und an ein ganzes Kirchenpublikum gerichtet. Welche Aufgabe diese Wandelaltäre hatten? Darauf komme ich gleich zurück. Ich möchte bei der Kathedralplastik beginnen, denn schließlich ist die Kathedralplastik ein Teil, wie der Name schon sagt, von den großen Kathedralen. Und die waren tatsächlich der Mittelpunkt des Mittelalters, besonders des gotischen Mittelalters. Jeder ging dort ein und aus, jeder betete, besuchte die Messe oder beichtete seine Sünden. Die Skulpturen, mit denen diese Gebäude geschmückt waren, waren eigentlich total eingebunden in die Architektur. Sie gehörten eigentlich auch zur Architektur und auch die Architekten der Kathedralen entwarfen sie quasi mit ihren Säulen und Diensten und Rippen und was immer diese Kirche aufrichtete und stützte. Man muss sich das vorstellen, dass sie ein Teilstück der Säule bildeten. Oft hatten die Figuren, die in Anführungsstrichen in dieser Säule wohnten, ein Podest, auf dem sie standen und über dem Kopf einen Baldachin. Und das alles bildete quasi eine eigene Kabine, einen Raum für den Heiligen oder für den Kirchenvater oder, keine Ahnung, irgendeine Figur aus der Bibel und gab ihr den Anschein, als ob sie selbstständiger wäre, als sie dann auch wirklich gewesen ist, denn eine solche Figur konnte niemals allein stehen. Sie brauchte immer die Säule, in der sie versorgt war. Das ist auch der Grund, warum solche Figuren oft entrückt, weltenfremd und auch kraftlos wirken. Sie brauchen nämlich nicht für sich allein zu stehen, sie brauchen nichts auszustrahlen. Sie sind Teil des Ganzen. Eine eigene Botschaft zu vermitteln, das ist nicht ihr Job und das tun sie auch nicht, sondern sie erzählen die Geschichte, sie erzählen Geschichten aus den Bibeln. Und die, die wichtig sind für eben die bestimmte Kathedrale, zu der sie gehören, und den bestimmten Heiligen oder die Heilige, die das Patrozinium dieser Kathedrale hat. Ein Merkmal sind einerseits natürlich die Gesichter, die ein bisschen wirklich wie wenn sie in andere Welten blicken würden, wirken. Und das andere ist, schau mal auf die Füße von so einer Kathedralskulptur, die in irgendein Portal eingebunden ist zum Beispiel, denn es kommt oft vor, dass sie gar nicht richtig auf ihrem Podest stehen, sondern so ein bisschen wie zu schweben scheinen. Diese Figuren, das sind sogenannte Gewändefiguren, die man meistens in den Gewänden von Portalen findet, also die Portaltiefe, dieses Stück dicke Wand zwischen Außenhaut und Innenhaut der Eingangsmauer. Und in den Hauptportalen gibt es ein paar typische Szenen, die dort abgebildet werden. Es ist im Tympanon, im oberen Teil über den eigentlichen Türen, die auf und zu gehen. In diesem Tympanon ist oft das jüngste Gericht dargestellt mit Christus als Weltenherrscher in der Mitte, der dann eben entscheidet, welche Seelen werden in den Himmel aufgenommen und welche müssen in die Hölle fahren. Es sind dann später aber auch Szenen aus dem Leben Jesu. Er ist also als Jesus Christus mit all seinen Taten dargestellt und nicht als Weltenrichter. Und es kommen auch Szenen aus dem Leben Mariens dazu. Wenn dieses Hauptfeld sozusagen dann ausgestaltet und gefüllt ist, sind in den Seitenteilen, in diesen Gewänden, oft das Leben von Heiligen, besonders der Kirchenpatronen zu sehen, alle, die dabei eine Rolle spielen. Oder es sind sehr oft symbolische Darstellungen von Tugenden und Lastern, die als menschliche Figuren dargestellt werden, von Wissenschaften oder Monaten. Immer aber sind es menschliche Figuren. Dann abgesehen von diesen Portalskulpturen gibt es eine ganz nette Sache an den Kathedralen, finde ich. Die gab es eigentlich schon sehr lange seit der Antike an großen, wichtigen Gebäuden. Und das sind die Wasserspeier oder auch Wächtermonster, die oft als Drachen dargestellt werden, als Monster, die in denen quasi die Regenrinne, der Ausguss der Regenrinne verlegt wurde, oder der, sagen wir es anders, der Ausguss der Regenrinne wurde als Kopf gestaltet, als Drachen- oder Monsterkopf. Und wenn es regnet und das Wasser abfließt, dann speien sie das Wasser weg von der Kathedrale, damit natürlich die Mauer nicht feuchtet. Es war also eigentlich ein ganz praktischer Grund. Im Französischen heißen sie gargouilles, und dieses Wort hat keine andere Bedeutung als eben die Wasserspeier eines Gebäudes, die so ein gluckerndes Geräusch machen, deswegen gargouille. Es gab aber je nach Kathedrale, und da lohnt es sich wirklich mal eine Weile vor der Fassade zu stehen und genau zu schauen, was sich da alles so tummelt auf diesen Wänden. Da gab es zum Beispiel auch Wächterfiguren auf Türmen oder kleine Monsterchen auf Zinnen, die versteckt sind. Und der Grund, dass man alle diese bösen Dämonen eigentlich dort angebracht hat, war, dass sie die Kirche, das Heilige, vor anderen bösen Mächten schützen sollen, die auf die Kirche zukommen. Also es war nicht so, dass diese Monster und Dämonen eine gute Sache verteidigt hätten, weil sie sind nicht gut, es ist Teufelsbrut sozusagen, aber sie werden vom Menschen so angebracht, dass sie eben nach außen wirken, weg von der Kirche, und wie so eine schützende Haube um die Kirche bilden, dass nichts Böses eindringen kann. Die Gotik war eine sehr dekorationsfreudige Epoche, und die Baumeister haben sich hier an diesen Figuren richtig ausgelebt. Es lohnt sich also wirklich mal eine Zeit lang, die Wände genau zu betrachten und zu sehen, was sich hier alles findet. Es ist also so, das sieht man schon an dieser Kathedralskulptur, die Wasserspeier und Wächtermonster waren möglichst hässlich dargestellt, die heiligen Figuren möglichst schön. Denn das Schöne, so sagt es jedenfalls der große Kirchenlehrer Thomas von Aquin, der 1225 bis 1274 in Italien lebte und lehrte, das Schöne entspricht dem Guten. Eine ganz interessante Sache und auch sehr wirkungsvoll ist die Skulpturengruppe der Andachtsbilder. Andachtsbilder sind wirklich kleinere Skulpturen. Es gab es dann auch als Malereien, aber vor allem als Skulpturen, die sich in der Zeit entwickelt haben, als die Menschen angefangen haben, eine private Andacht zu leben. Und das hat mit der Spiritualität, der Mystik zu tun, die in der Zeit der Gotik, also 13., 14. und 15. Jahrhundert, sehr gefragt war. Mystik heißt eigentlich, man solle eine Gotteserfahrung machen, um seinen eigenen Glauben zu bestärken. Doch wie geht das? Wie kann man eine Gotteserfahrung machen? Ich meine, das ist ja das große Geheimnis. Gibt es Gott oder nicht? Glauben wir daran? Oder nicht, wenn wir da nicht ganz sicher sind, wenn wir es nicht wissen, wie können wir ihn dann erfahren? Und die mittelalterlichen Menschen hatten dazu verschiedene Techniken, und eine davon war, sich versenken in ein Bildwerk, in ein Kunstwerk, in eine Skulptur, die in uns bestimmte Gedanken hervorruft, bestimmte Gefühle, sodass wir ein mystisches Erlebnis machen können. Und gerade in Deutschland war eine besondere Form von diesen Andachtsbildern beliebt, das sogenannte Vesperbild. Und das heißt so, weil die Vesper ist die Abendmesse, die letzte Messe der Ordensleute, bevor es dunkel wird und bevor sie zu Bett gehen. Das Vesperbild zeigt immer Maria mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß, den sie hält und um ihn weint, den sie beklagt. Und es gibt hier bestimmte Merkmale. Also der Leichnam Christi ist erstens wirklich ein ausgemergelter Körper eines Menschen, der zu Tode gequält wurde und an den Folterungen gestorben ist. Es sind übertriebene Wundmale dargestellt. Ströme von Blut quellen aus seinen Wunden an Händen und Beinen und der Seite. Und interessanterweise ist sein Körper auch immer unverhältnismäßig klein dargestellt. Also nicht winzig, aber doch ein bisschen kleiner, als er eigentlich sein sollte. Oft kleiner als der Körper von Maria. Die Maria dagegen ist dann eben größer. Sie trauert herzerweichend, aber sie wirkt gesund und stark und trägt prächtige Kleider, die sie mit schwungvollen Gewandfalten umhüllen. Und ja, sie weint um ihren Sohn. Das deutsche Vesperbild ist quasi ähnlich wie die italienische Pietà, in der auch der Leichnam Christi auf den Knien von Maria ruht und sie um ihn weint. Allerdings hat man mit diesem krassen Gegensatz von gestorbenem Mensch und junger, trauernder Mutter, die noch voll im Leben steht, versucht man den Schmerz Marias noch krasser herauszuarbeiten. Warum aber ist Jesus eher klein dargestellt? Und ja, die Kunsthistoriker glauben, damit wollten die Meister, die Holzschnitzer dieser Skulpturen, an das Jesuskind erinnern, dass Jesus ja einmal war im Schoß Mariens, als es an Weihnachten, als es geboren hatte und getragen und präsentiert hat. Und so präsentiert sie am Ende seines Lebens, am Ende des Lebens von Jesus, den toten Leichnam. Es gibt aber auch ein Gegenstück zu diesen Vesperbildern, die, ja, manche wollen sie nicht mehr zu den Andachtsbildern zählen, doch ich denke, es ist schon berechtigt, sie zu den Andachtsbildern zu zählen, weil sie ja auch auf ihre eigene Art diese mystischen Erfahrungen hervorrufen sollen. Und das Thema ist wieder Maria, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Und ich habe hier eine sehr schöne Stelle gefunden aus dem Roman von Umberto Eco, Der Name der Rose. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch kennt oder vielleicht sogar den Film gesehen hat. Das ist alles schon länger her, aber also hier nur nebenbei, diesen Roman kann ich wirklich empfehlen, weil man sehr gut in diese Zeit der Gotik eintauchen kann. Es ist ein Kriminalroman, der in einem gotischen Kloster in Italien spielt. An dieser Stelle, die ich jetzt vorlesen werde, trifft William von Baskerville, die Hauptfigur dieses Romans und der Detektiv der Kriminalgeschichte, zusammen mit seinem Schützling Azun von Melk, einen alten Klosterbruder, den er schon lange nicht mehr gesehen hat und der zu seiner Zeit ein berühmter Mystiker war. Es ist Ubertin von Casale und es ist eine historische Figur. Es gab Ubertin von Casale als bekannten Mystiker tatsächlich. Ich lese vor. Es war kurz nach der sechsten Stunde. Die Sonne stand bleich im Westen und erhellte das Kircheninnere nur durch ein paar schmale Fenster. Ein dünner Strahl traf gerade noch den Hochaltar und ließ den Baldachin in einem goldenen Schimmer erglänzen. Die Seitenschiffe lagen in tiefem Schatten. Im linken Seitenschiff, nahe der letzten Kapelle vor dem Altar, stand eine zierliche Säule. Darauf eine steinerne Mutter Gottes, geformt im modernen Stil. Die Lippen umspielt von einem unbeschreiblichen Lächeln. Der Leib vortretend, das Kind im Arm, gekleidet in ein anmutiges Gewand mit feinem Korsett. Zu Füßen der Säule lag, im Gebet versunken und fast prosterniert, Ein Mann in der Tracht des Kluniazenserordens. Ja, und was heißt prosterniert? Also ich denke, das ist ein Wort, das man jetzt nicht gerade dem allgemeinen Wortschatz zuordnen kann. Ich musste es nachschlagen. Es heißt, sich niederwerfen vor einer überhöher gestellten Person. Und das ist das, was Hubertin tat. Er hat sich vor der Maria, die in dieser Statue verbildlicht ist, niedergeworfen und ins Gebet versunken. Und diese Marienstatue, das ist der Bildtypus der sogenannten schönen Madonnen. Diese Madonna, wie zum Beispiel die Breslauer Madonna in Warschau, übrigens, ich verlinke dir natürlich zu all diesen Beispielen auch Bilder, die findest du dann in den Shownotes. Diese Madonnen tragen Kronen, große Kronen, und sie tragen goldverbrämte Gewänder, die in verschwenderischen, weichen Falten kunstvoll ihren Körper umspielen. Den Leib vortretend hat hier Umberto Eco geschrieben und damit meint er diese S-förmige Körperhaltung, die diese Madonnen hatten. Oft hatten sie vor ihrem Bauch einen dicken Bausch noch vom Mantel in der einen Hand und in der anderen trugen sie das Jesuskind. Sie haben liebliche Mädchengesichter und eine sehr höfische Attitüde. Es sind Frauen des Hofes, Königinnen, Prinzessinnen oder sagen wir der Zeit angepasst. Burgfräulein eigentlich, die hier dargestellt werden und in die sich der Betende, ja, er sollte sich in diese Frauen verlieben, um seine Liebe natürlich geistiger Art dann zur Maria leben zu können und auf diese Art eine mystische Erfahrung zu machen. Die dritte Gruppe von Skulpturen oder skulpturaler Arbeiten, Bildwerke der Gotik, das waren die Wandelaltäre oder Flügelaltäre. Sie waren eigentlich seit der Zeit, als die Priester vor dem Altar wieder standen, denn ursprünglich standen die Priester hinter dem Altar, dann mit dem Gesicht zur Gemeinde, dann wieder vor dem Altar mit dem Rücken zur Gemeinde, heute wieder hinter dem Altar mit dem Gesicht zur Gemeinde. Jedenfalls in der Zeit, als die Priester die Seite des Altars wechselten, hat man diese Gelegenheit sofort ergriffen, einen riesigen Altaraufbau auf den Altartisch bzw. leicht hinter den Altartisch gestellt, der die ganze Heiligkeit verherrlichen sollte. Man hatte das sogenannte Antipendium, das war der Fuß des Altars quasi, der Quader, auf dem alles stand. Dann darauf die Mensa, der Altartisch, wo dann die Wandlungen und die ganzen Gebete stattfinden. Darüber die Predella, so eine Art Unteraltar, der auch schon oft mit Schnitzereien ausgestaltet war oder auch mit Malereien. Und dann das große Altarretabel darauf, der Altarschrein, der wirklich wie ein kostbarer Schrein, fast eine Theaterbühne gestaltet war, um das Thema der Bibel, was für diese Kirche wichtig war, darzustellen. Rechts und links dann kamen Flügel dazu, die meistens bemalt waren oder mit Relieffiguren, also flachen Figuren geschmückt, sodass man sie schließen konnte. Und die Rückseite zeigte auch noch einmal Bilder. In großen Wandelaltären gab es zwei solcher Flügel. Und der Sinn dahinter war, dass man je nach Kirchenjahr, wo man gerade stand, oder auch je nach Feiertag andere Bildansichten zeigen konnte. Also meistens waren die Flügel geschlossen oder sie waren nur ein Teil war auf. Jedenfalls der Schrein mit den skulpturalen Figuren, das Herzstück dieses Wandelaltars, war nur an hohen Feiertagen zu sehen. Heute ist er eigentlich immer offen, weil es wäre wirklich schade, wenn man nur an Weihnachten oder Ostern diese unglaublichen Bildwerke sehen könnte. Und diese Bildwerke waren wirklich oft unglaublich. Also es gibt zum Beispiel den größten Altar dieser Art. Er ist vom Nürnberger Bildschnitzer Veit Stoss. Er ist 13 Meter hoch. Über dem Retabel war noch ein sogenanntes Gesprenge. Das war Zierrat, Dekoration, das dem Ganzen noch einen viel kostbareren Ausdruck verleihen sollte. Aber auch darin befanden sich oft Kreuzigungsdarstellungen. Es ist eine nicht enden wollende Pracht und wenn man mal auf so ein Bildwerk stößt, auch hier Zeit nehmen, hinsetzen und schauen, denn nur mit einem Blick kann man es nicht erfassen. Ich spreche wirklich aus Erfahrung, weil ich dieses Jahr zufällig in St. Wolfgang am Abersee war und dort den unglaublichen Altar von Michael Pacher sehen konnte. Ich kenne ihn ja eigentlich schon von vielen, vielen Darstellungen, aber vor dem Original stehen und noch einmal richtig schauen und wirklich das auf sich wirken lassen, diese Skulpturen vom Altarschein bis über das Gesprenge und auch die Malereien rechts und links, die allem noch diesen unglaublichen Rahmen bieten, das braucht Zeit und das ist wirklich eine schöne Erfahrung und sagen wir so aus Kunsthistoriker Sicht eine fast kunsthistorisch-mystische Erfahrung. Ja, er hatte also diesen wichtigen Teil im Kirchenjahr mit seinen verschiedenen Bilddarstellungen und den Hauptfiguren in der Mitte. Und oft, wenn man diese Figuren genauer anschaut, die übrigens oft riesig groß waren, also beim oben erwähnten Altar von Veit Stoss sind sie 2,80 Meter groß. Er hat 11 Jahre an diesem Altar gearbeitet. Dann denkt man, den kenne ich doch. Komisch, Gott Vater kommt mir bekannt vor. Oder Johannes, den habe ich schon einmal gesehen. Also ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen salopp an, aber es ist tatsächlich so, weil diese Künstler, das waren sogenannte Künstler des gotischen Barock oder der barocken Gotik nennt man das auch, die zwar durch und durch gotische Künstler waren und in Gold arbeiteten und Gewandfalten rauschen ließen, aber sie waren so kunstfertig, dass sie wirklich Charaktergesichter dargestellt haben. Hände mit zu langen oder zu kurzen Fingernägeln, barfüßige Hirten. Also sie hatten wirklich einen sehr großen Realismus. Sie hatten was drauf. Es waren wirklich gute Künstler, die einfach in diesen Grundregeln der Gotik noch gefangen blieben. Damit sie natürlich möglichst realistische und identifizierbare Menschen darstellen konnten, haben sie ihre Eltern, ihre Geschwister, ihre Nachbarn zum Vorbild genommen, ihre Mitarbeiter und den Heiligen ihre Gesichter verpasst. Bilder waren eigentlich Predigten für Laien und ich finde, das trifft es auf den Punkt. Laien, muss man wissen, als Laien wurden nicht geistliche Menschen verstanden, also alle, die nicht auf irgendeine Art und Weise der Kirche zugehörig waren oder der Kirche oder Gott geweiht, wir sind Laien. Also es hat jetzt nichts mit von keine Ahnung von nichts zu tun, sondern es ist einfach der Name für Nicht-Kirchenleute. Und Laien zu dieser Zeit konnten nicht lesen. Also lesen war fast schon ein Privileg der Kirche von Menschen, die in die Domschulen gingen oder auch in Klöstern großgezogen wurden. Die anderen Menschen waren die meisten Analphabeten. Und wie sollten sie die Lehre Gottes oder die Botschaft Gottes verstehen, wenn sie nicht lesen konnten und die Messe auch in Latein abgehalten wurde? Man musste ihnen Bilder zeigen. Bilder, die einfach darstellten, was die Kirche diesen Menschen mitteilen wollte. Die Skulptur der Gotik ist für mich also ein super interessantes Kapitel der Kunstgeschichte. Ich mag die klare Aufgabenverteilung von Andacht in der Kirche, private Andacht und eigentlich Andacht vor der Kirche schon mit den Gewändefiguren der Kathedralen. Diese Art von Kunst ist sehr leicht zugänglich und das war sehr wichtig, weil viele Menschen eben nicht lesen konnten und trotzdem die Darstellungen verstehen mussten. Und es macht echt Spaß, die Skulpturen zu betrachten, also angefangen von den Wasserspeiern bis über die Heiligen der Gewände und Portale hinein zum Wandelaltar ganz vorne. Es ist ein Vergnügen zu schauen, wie viele Geschichten diese Bildwerke erzählen, wie viele Themen von Gut und Böse, von Gott und Teufel. Und vor allem die außerordentlich realistischen Darstellungen in der Spätgotik der Menschen, die in diesen Skulpturen gezeigt werden, berührt mich sehr, wie sie besonders in den Schnitzaltären ihre biblischen Rollen spielen. Also noch einmal, die Skulptur war für den damaligen Glauben ein unglaublich wichtiges Tool. Wenn du jetzt denkst, da möchte ich mehr darüber erfahren, ich möchte eigentlich auch wissen, wie denn so eine Kathedrale aussieht oder was für Bilder gemalt wurden zu der Zeit und warum alles aussieht, wie es aussieht, dann möchte ich sehr gerne noch einmal auf meinen Abend in der Gotik aufmerksam machen, der einmal am 10. und einmal am 15. Oktober stattfindet. Also du kannst wählen, wann es dir besser passt. Und da machen wir wirklich einen Abend lang einfach Kunst der Gotik. Wir tauchen in die Epoche ein, wir schauen uns die verschiedenen Kunstgattungen an. Ich möchte dich wirklich in die Epoche der Gotik entführen, damit du ein Verständnis dafür entwickeln kannst, wieso waren diese Kathedralen so wichtig, welche Wirkung hatte die Plastik auf die Menschen. Das habe ich jetzt vielleicht in diesem Podcast schon ein bisschen geschafft. Und auch welche Malereien, welche Arten von Malereien gab es damals? Warum kam es, wie es kam und wieso sehen die Sachen aus, wie sie aussehen? Was kann man damit anfangen? Ja, also überlegst dir nicht zu lange, denn der 10. Oktober ist schon bald und ich würde mich wirklich sehr freuen, dich dort zu treffen. Es sind Gleichgesinnte dabei, die auch eigentlich noch nicht viel von dieser Zeit wissen und neu einmal einen ersten Blick wagen möchten. Wir haben Zeit, Fragen zu stellen und jede Frage übrigens, denn alles sind Einsteiger. Es gibt keine Frage, die man nicht stellen könnte oder es gibt nichts, das ich voraussetze oder das du schon wissen müsstest. Komm einfach in meine Zoom-Sitzung und dann, ja, dann hoffe ich, dass ich dich für die Gotik so sehr begeistern kann, wie ich es bin. Und du das nächste Mal, wenn du die Kathedrale da vor Ort siehst, verstehen kannst, was es für dich bedeutet und du sehen kannst, dass eigentlich diese Botschaften auch gar nicht so weit weg sind von unserem Verständnis. Denn die Kunst der Gotik zielt auf die Seele. Es ist wirklich das Geheimnis der Mystik, dass wir verstehen sollen, was dargestellt ist und dass wir es nachleben können. Und so sieht diese Kunst aus.